Lona. Nein, Lost in Lona mit On Purpose. Kevin, ich weiss jetzt nicht, ob mir dem Jingle gerecht werden und gleich viel Energie da auf den Sender bringen, wie die Kombo da jetzt.
Meinst du nicht?
Nein, ich glaube es nicht. Oder, also du, ich rede jetzt mal von mir. Wir haben nur, wenn wir es häufig machen, wir haben nur 3 Wörter gewechselt, bevor wir in die Sendung gekommen sind, dass wir ja nicht zu viel schon verraten, oder?
Machen
wir
einmal so. Die Energie schon im Vorfeld verbrauchen.
Ja, genau. Oder dass der eine den anderen schon so mit seiner defätistischen Haltung ansteckt oder so.
Das so schlimm ist es meistens ja nicht.
Meistens nicht. Manchmal schon, aber meistens nicht. Aber eben, dass das im Laufe der Pre-Show erst passiert und ihr könnt live mit zuhören, wie das geht. Nein, also ich glaube, es ist häufiger, ist es so, dass wir uns gegenseitig anstemmen, wieder runterziehen, oder? Das ist schon so. Wir sind...
Ja, aber das soll ja ein bisschen so sein.
Ja, ich finde auch.
Sonst wird es ja mega mühsam.
Das stimmt
also,
schon.
Also wenn du jedes Mal denkst, oh, jetzt muss ich noch, dann...
Genau. Es kommt wieder der mit seiner... Lune mit seinem sauren Stein.
Ja,
genau. Aber ich schließe aus dem, dass es dir so weit gut geht.
Mir geht es so weit gut. Ich habe immer noch so ein bisschen die Verkältung, die ich so halb nicht wegbringe und nicht so genau weiss, was das ist.
Ja.
Das ist jetzt seit 3 Wochen oder so. Und ich habe immer wieder so Hustenschübe und dann ist wieder 3-4 Tage gut und dann kommt es wieder. Und ich bin aber sonst nicht krank. Es ist einfach...
mühsam.
Weiss auch nicht. Corona. Wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich hätte noch so ein paar abgelaufene Tests, wenn du mal einen willst.
Ich hätte auch noch ein paar abgelaufene Masken.
Ah ja, gut. Corona, ja genau, nein, es geht glaube ich schon wieder los. Weißt du, was mich ein bisschen anschießt? Ich bin nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es ist ja, letzte ist Herbstanfang gsi und Punkt Herbstanfang ist es grau geworden und bewölkt und wieder der Hochnebel die ganze Zeit und nie mehr Sonne. Und irgendwie, das schießt mich im Moment ein bisschen an. Und irgendein lustiger Vogel da im Studio hat die Hintergrundbilder von diesen Bildschirmen, die wir hier haben, von diesen Computern, die ich brauche, um die Sendung zu machen, hat er so ein wunderbares, es hat so ein Nebelmeer, aber man sieht oben drüber, über die Berge nie, und dort hat es einen wunderbaren Sonnenauf- oder Untergang, und das ist jetzt gerade noch, gibt mir gerade noch den Rest.
Wenn wir etwas erfolgreicher wären, dann könnten wir unser Studio in den Bergen zutun.
Ja, genau.
So ein kleines, so eine 1,5-Zimmer-Wohnung.
Ja.
In den Bergen. Und dann einfach sagen, wir sind jetzt mal dort.
Und dann würde
6 Monate.
Einen von uns noch im Lotto gewinnen und dann würden wir nichts mehr anders machen, als einfach dort in dem Studio hocken und ein bisschen senden und manchmal auch nicht und so. Ja, das würde mir noch
gefallen. Das wäre super.
Oberhalb vom Nebelmeer.
Mir auch noch gefallen. Aha.
Und das, so wird der Sender heißen, oder? Das Radio Nebel. Radio Ü Nebel.
Das tönt so nach Ländler. das tönt volkstümlich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir müssen am Namen noch müssen wir noch arbeiten. Wie heisst denn auf Englisch so der Nebeldeckel? Hat der einen fancy Namen, wo man könnte irgendwie für dass es wenigstens, weißt du, die ja nicht viel Gescheites zu sagen haben, die kennen dafür gute Anglizismen, oder? Also, ich frage nachher mal.
Ich weiß nicht, ob das ein Fog, ich weiß nicht. Was, Fog oder Mist, ich weiß nicht, was der Unterschied ist.
Ich schaue mal nach.
Ja. Wahrscheinlich ist etwas oben und etwas unten, weil Nebel und Wolke ist ja eigentlich das Gleiche.
Ja, genau. Hoch Nebel Englisch. Wenn es jetzt
kennen die doch nicht.
High Fog.
Smoke. High Fog, ja gut.
High Fog. Das wäre aber auf eine Art noch gut. This High Foggy Radio. Das hat natürlich echt die Drogenkonnotation. Das wäre auf eine Art.
Ach.
Wir müssten dann immer sagen, dass wir das gar nicht gemerkt haben. Wir haben den Haifog genannt, bevor uns klar geworden ist, dass gewisse Leute das allenfalls mit Drogen könnten assoziieren. Also, aber gut. Sonst, Kevin, noch etwas, eine Minute, kurz irgendeine Anekdote, die wir wissen müssen, dass wir gut vorbereitet in die Sendung starten.
Ich habe eigentlich keine Anekdote, leider. Ich möchte immer noch über Tonys reden, aber das haben wir schon wieder verpasst.
Nein, können wir ja. Du hast ja dann schon gleich wieder
in mal... In einer Minute.
Das wäre zu kurz.
Ja, aber für die ganze Sendung langt es eben nicht.
Ja, aber da finden wir
noch... Ich möchte schnell über die Idee reden und ob das gut ist oder schlecht. Weil ich finde, beides.
Ja, aber wir können doch das Thema sicher noch ein bisschen ausbauen, dass es genug hergibt für eine ganze halbe Stunde. Es wäre jetzt schade, das in 12 Sekunden noch zu verballern.
Eben darum, das geht eben auch nicht.
Also.
So gebe ich einfach ganz eine kurze Sendung, aber machen wir.
Genau, also. Und jetzt gibt es eine normal lange Sendung, hoffentlich.
Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
Die Idee für die Sendung von heute stammt eigentlich von dieser Abstimmung zur EID oder EID, die wir am vergangenen Wochenende hatten. Und die ist ja denkbar knapp ausgegangen. Wir kommen jetzt die EID über, aber nur dankbar 1000 Stimmen mehr, die Ja gesagt haben. Und da habe ich mich gefragt, ist das, oder was heisst, ich habe mich gefragt, gewisse Leute haben das auch selber so umgereicht, die Vermutung, warum es so knapp war, weil es sind ja eigentlich die Mehrheit von allen Parteien ist dafür gewesen für die EID, nur so ein paar rechte Splittertrüppli sind dagegen gewesen. Piratenpartei und ein bisschen noch so die SVP, aber ohne viel Elan. Und darum kann man fragen, woran liegt es? Und da gibt es eben verschiedene Thesen, um das noch zu sagen. Eben 50,39% haben Ja gesagt. Im Vorfeld hat es eigentlich ausgesehen, wie wenn das ein Durchmarsch würde werden für die EID, aber es sind dann vor allem am Schluss noch die grossen Städte gewesen, die dann dafür gesorgt haben, dass das angekommen ist. Und beim SRF habe ich gelesen, dass der Politologe Lukas Golder gesagt hat, als Misstrauensvotum gegenüber der Regierung, über das müssen wir dann vielleicht auch noch reden. Und dann allerdings hat dann Matthias Meyer, glaube ich, gesagt, nein, stimmt, gar nicht richtig, die Partei stimmt, aber es ist Minli Marti, die gesagt hat, da schwinge ich auch so eine Digitalisierungsskepsis mit. Und die Leute haben einfach die Schnauze voll von der Digitalisierung. Was haltest du von dieser These, Kevin? Ist das ein bisschen rausgekommen?
Dass die Leute die Schnauze voll haben von Digitalisierung? Ja. Könnte ich mir noch vorstellen. Also, entweder das, oder was ich halt gehört habe in meinem Umfeld, ist, jetzt stimmen wir das schon wieder ab, das haben wir schon mal. Ja. Ich stimme sicher nicht nochmal.
Okay. Also,
ich glaube, man hat es wie so, ja, es ist wie so,
aber das ist ein bisschen uninformiert, oder? Wenn man nicht...
Ich habe auch gefunden. Also, aber da siehst du, was für Kreis ich verstehe.
Ja.
Auch. Nein, das ist gemein.
Also, wir tun niemanden essen, der sich nicht verteidigen kann. Oder fast niemand. Ja, genau. Also, eine andere Theorie ist es eben auch, dass da eine generelle, das Misstrauen auch gegenüber diesen Tech-Konzernen zum Ausdruck gekommen ist. Der Tech-Konzern, wo man irgendwie die Daten gibt und dann findet man, jetzt will man nicht einen am Bund Daten geben, sondern irgendwie lange, wenn Google die hat. Wäre ein bisschen eine verquere Überlegung, aber kann man sich schon auch vorstellen, oder?
Ja, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob mit dem jetzt schon einsteigen willst, aber ich glaube, das ist halt ein grosses Problem bei diesen ganzen Digitalthemen.
Ja.
Das ist der Punkt.
Also, wir dünn gerade darüber reden. Ich habe dann noch gesehen, bei der SP, und jetzt kommt Mattea Meier, die hat dann gefunden, eben, die hat genau das eigentlich zum Anlass genommen, dass man jetzt muss Meta, X, Google und die anderen muss man endlich regulieren und man hätte das auf unbestimmte Zeit verschoben, um am Donald Trump zu gefallen. Und jetzt eben, die Bevölkerung nimmt den Datenschutz ernst. Es sind Regeln erforderlich, damit sich die Technologiekonzerne daran halten. Würde ich sagen, wunderbar, liebe Mattea, aber wie genau bringen wir Google dazu, sich an unsere Regeln zu halten?
Ja, vor allem in der Schweiz. Also wir sind jetzt nicht der grösste Player.
Ja, genau.
Und ich glaube, das wird die Schwierigkeit. Also ich glaube, die Diskussion haben wir schon, die führen wir immer wieder. Muss man regulieren oder muss man nicht regulieren? Und ich bin ja eigentlich grundsätzlich gegen Regulierung. Bis wahrscheinlich du bist der, der schneller sagt, regulieren,
ja,
und,
genau,
und aufspalten. Und ich bin der, der sagt, hey, es ist einfach Marktwirtschaft. Merke aber, es wird irgendwann eine ungesunde Marktwirtschaft. Und die Firmen, die ich mir halt vorstelle, oder so, wie ich mir vorstelle, müsste eine Firma funktionieren, funktioniert halt eben nicht. Das ist das Problem.
Genau, ja. Ja. Ich glaube, also um das noch richtig oder zu konkretisieren, ich bin auch sehr für Marktwirtschaft, aber ich glaube, die spielt nicht mehr. Wenn du so grosse Konzerne, ja, hast, genau, wie Google, dann funktioniert die nicht mehr, sondern du hast den Gross, der alle anderen platt macht und allen diktiert, wie es muss gehen. Und ja, das ist das Problem. Wir haben dann nochmal eine These und die würde ich auch noch gerne mit dir diskutieren. Also eine These könnte sein, dass man der Eidgenossenschaft, der Schweizerischen, bei diesen grossen IT-Projekten nicht so über den Weg traut, weil man sagt, die verhunzen es, die haben es nicht im Griff. Und ich habe mal ein bisschen geschaut, was es alles, und es gibt wirklich wahnsinnig viele so IT-Projekte, die in letzter Zeit nicht so richtig funktioniert haben oder viel zu teuer geworden sind oder es nicht das rausgekommen ist am Schluss. Da hätte jetzt der DigiChris müssen kommen. Zum Beispiel hat die Schweizer Armee so ein Projekt gehabt zur krisensicheren Kriegslogistik mit SAP. Da hätte er mir mal können erklären, wie das eigentlich geht mit dem SAP und mit der Schweizer Armee und ob die eigentlich beide kompatibel sind miteinander. Hätte mich noch interessiert. Hat aber auch viele andere so Projekte gegeben, der virtuelle Amtsschalter, das Insieme zur Steuerverwaltung und so weiter und so fort. Kevin, du bist ja nicht ganz unvertraut mit IT-Projekten. Hast du so eine Theorie, warum das beim Bund nicht so richtig klappt, häufig, mit diesen Projekten?
Ich glaube, erstens, es ist unglaublich komplex.
Ja.
Dann hat es, also das ist immer das eine Problem. Das ist so komplex, dass niemand mehr den Durchblick hat. Ich habe einen guten Freund, der mal hat müssen, den Kanton Zug oder so, die haben müssen die Umstellung machen von Windows XP auf Windows 7 oder so. Das ist Jahre gegangen. Du siehst gar nicht durch, was dort alles dahinter ist. Das ist Problem 1. Problem 2 ist, es ist niemand verantwortlich, glaube ich. Mhm. Da werden Sitzungen gemacht und dann entscheiden wir, aber es ist halt politisch, das heisst niemand, also das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber dort ist jetzt niemand, der ansteht und sagt, ich reisse das jetzt, sondern ja, man macht das jetzt halt mal, wenn man müsst. Und durch das wird halt der Aufgabenbeschreib wahrscheinlich ein bisschen komisch und dann hast du einfach 12 Millionen Spezialfälle und ich glaube, viele Sachen laufen noch auf das.
Ja. Genau.
Und jetzt kommst du und sagst, wir hätten da gerne eine Schnittstelle. Ja, genau. Ja. Und die Schnittstelle ist der Mensch, der abschreibt. Ja. So. Und da kommt, glaube ich, unglaublich viel zusammen. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. So ganze Sachen zu digitalisieren, wo Systeme dahinter hängen, wo viel, viel grösser sind, wo man dann merkt, ja gut, wir können schon einen Bereich machen. Aber es hängt so viel anders dran, dass es dann einfach nicht funktioniert, weil viele Sachen in andere Bereiche gehen, die dann nicht möchten den Schritt machen oder nicht können den Schritt machen. Also es kann an so vielen Sachen scheitern und Sachen, die für einen Laien ganz einfach sind, könnte für Entwickler der absolute Horror sein. Und ich glaube, das ist so ein Killer.
Genau, ich glaube, du hast die wichtigen Punkte gesagt. Das sind wahrscheinlich häufig einfach wirklich extrem komplexe Projekte. Dann dauern sie lang und dann ist es wahrscheinlich so, dass man währenddem die laufen auch ständig wieder seine Ziele ein bisschen überdenkt und findet, man könnte das auch noch machen und dieses. Und dann verändert sich ja vielleicht auch die politische Umgebung noch mal. Also man schiesst da auf ein bewegliches Ziel, könnte man sagen, häufig. Und dann, ja, ich komme das neuerdings ein bisschen mehr mit über, wie das eigentlich so läuft bei so Projekten. Und tatsächlich, also gutes Projektmanagement, das ist eine Kunst für sich, das kann nicht jeder. Und ich weiss jetzt nicht, ob, wenn du jetzt ein super Projektmanager bist, ob du dann wirklich zur Schweizer Armee gehst und sagst, dann kommt aber noch der Oberste im Generalstab und sagt dir, was du aber eigentlich müsstest machen. Und dann musst du noch salutieren, bevor die Sitzung anfängt oder so. Also dort bin ich nicht sicher, ob man dann Lust hat, sich auf das einzulassen. Und darum ist es wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen schwierig, sag mal, irgendetwas rumort da. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht. Hörst du, dass es so surrt?
Ich höre es leicht surren. Es ist wie wenn die Klimaanlage läuft.
Nein, die so. Läuft eben
aber
nicht.
Aber es ist nicht so schlimm.
Irgendetwas ist da im Moment, wo ich nicht weiss. Aber ich filtere es sonst nachher für den Podcast wenigstens noch raus. Also, ich glaube, es ist wirklich einfach schwierig. Aber im Vergleich zu dem kann man ja sagen, ist die EID jetzt wahrscheinlich ein verhältnismäßig einfaches Projekt, oder tue ich da jemandem Unrecht?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist schon komplizierter, als man meint.
Ja, aber...
Also, ich könnte es, glaube ich, nicht. Der Maggie könnte.
Der Maggie könnte sicher, ja.
Der Maggie könnte.
Dann würde es am Montagmorgen würde sich so einen Block reintun und dann am Dienstag Nachmittag könnte das gut präsentieren.
Also, kann ich mal den ersten Entwurf
ja, genau. Nein, also... Simpel ist jetzt vielleicht auch ein bisschen natürlich ein bisschen oberflächliche Analyse, aber so im Vergleich, wenn du sagst, du tust dir jetzt die ganze Schweizer Armee, die irgendeine SAP-Lösung für die Kriegswirtschaft machen, ist die vielleicht doch schwieriger, oder? Hat mehr Faktoren, die einspielen und braucht mehr Schnittstellen als einfach halt so ein... Gut, es soll ja dezentral sein, das Datenrepository und so. Also es hat schon auch so seine Anforderungen, aber man denkt irgendwie, ist das im Vergleich dazu heute machbar?
Also ja, ich glaube einfach, es ist etwas, was man neu muss aufbauen muss. Es ist, darum glaube ich, ist es ein bisschen schwierig. Also die Idee ist ja eigentlich, dass man, die EID ist ja eigentlich eine elektronische Identität.
Ja.
Das heisst, ich weiss gar nicht, was wollen sie genau von mir? Ich weiss gar nicht, wie das funktioniert. Ist es einfach biometrisch? Oder da bin ich ein bisschen raus.
Also ich weiss
nicht genau, wie der Vorgang dann ist, um diese EID zu machen. Auf jeden Fall hat man dann die EID, die wird von der Bundesverwaltung ausgestellt. Das ist die Bundesverwaltung.
Ja,
es ist,
also der Bund.
Der Bund stellt ja die EID aus, genau. Und mit dieser EID kann ich mich dann halt ausweisen. Und es gibt halt wie, ich sage jetzt mal, ein digitales Zertifikat, dass ich mich halt dann irgendwo kann, ja, halt im Internet, ich kann mich halt einfach überall digital ausweisen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Es braucht aber natürlich dann ein Netzwerk, wo die Daten können abgegriffen werden. Das ist eine Sicherheitsgeschichte. Also ich kann ja nicht einfach, jeder darf die Daten abfragen. Und ich glaube, da muss schon eine Infrastruktur aufgebaut werden, wo es wie vielleicht noch nicht in dieser Form geht.
Ja, also ich habe mal die App abgeladen, die heisst SWIU. SWIU heisst die. Und man kann dort noch nicht seine richtige Identität eintun, aber man kann so eine Beta-Identität eintun. Und die ist dann so wie immer Wallet in dem Telefon rein. Jetzt ist irgendetwas stimmt nicht. Wahrscheinlich ist jetzt die Schweizer Armee ist nicht zufrieden mit dem, was ich vorher über sie gesagt habe. Und jetzt kommen Drohnen oder so. Nein, ich weiss es nicht. Also eben, ich bin gespannt, wie denn das funktioniert, aber ich würde sagen, dass ich traue dieser App zu, dass sie das macht, wo sie sollte. Und wir haben jetzt, weil wir eigentlich das Gefühl hatten, dass wahrscheinlich tatsächlich die Fortschrittsmüdigkeit und die der Unmut, dass wirklich der hinterste und letzte Zeich, oder Zeich ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber wirklich alles in unserem Leben ständig digitalisiert wird, haben wir das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, wir könnten mal darüber reden, was sind eigentlich die analogen Bastionen, die wir unbedingt verteidigen müssen und wo wir wollen. Digitalisierung, gut und recht, aber das lasst ihr uns bitte in Ruhe. Und Kevin, was wäre dein Wunsch, was nicht sollte digitalisiert werden? Hast du gerade etwas?
Das Reservationsbuch im Restaurant.
Ja.
Es ist etwas sehr Spezifisches, aber ich habe viele Restaurantkunden und das Reservationsbuch im Restaurant ist das Analogste, was es gibt. Es ist wirklich ein Buch, wo du Reservationen hinschreibst und alle digitalen Sachen sind viel langsamer. Es ist viel unübersichtlicher. Es gibt jeden auf. Also Restaurant, die sagen, wir wollen digitalisieren, das ist cool, die haben ein analoges Reservationsbuch. Das ist aber jetzt etwas sehr Spezifisches. Ich weiss nicht, wie was, dass ich sage, es muss wirklich analog bleiben. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja.
Irgendetwas, wo komplett analog muss bleiben. Weißt du, irgendetwas?
Ob ich mich jetzt gar nicht damit anfreunden, wenn es digital ist? Nein, mein Beispiel ist lustig. Das, was mir als erstes eingefallen ist, ist nämlich wie bei dir genau auch das Restaurant. Bei mir ist allerdings nicht die Reservierung, die mache ich schon auch in der App. Aber ich finde die QR-Menüs finde ich so blöd.
Das ist auch doof.
Gell, das ist doof. Die
verhunzen, das kann ich nicht gern.
Die verhunzen einem so den Spass. Irgendwie sind sie so. Zuerst musst du das Handy führen nehmen, dabei ist ja eigentlich, wenn man sich wirklich Mühe gibt und mit jemandem im Restaurant ist, schaut man, dass man das Handy möglichst nicht führen nimmt. Also es ist schon ein bisschen kontraproduktiv. Und dann musst du halt jetzt, dann musst du den Code abfotografieren und dann tust du an dem winzigen Bildschirm da durchblättern und siehst irgendwie so Fotos, wo vielleicht... Nein, es macht einfach keinen Spass. Und es ist so nicht sinnlich und widerspricht eigentlich einem Verfahren, das im Restaurant sinnvoll wäre. Und ja. Sonst noch eine Idee? Du bist doch einer, wo fotografiert, auch analog, oder machst du das nicht mehr?
Mal, das mache ich immer noch, aber das ist ja nicht etwas, das grundsätzlich müsste weg, sondern das ist einfach eine schöne Ergänzung.
Ja. Und sonst noch... Ja.
Ich glaube, was ich analog... Ich hätte gern, wenn ich an einem Support anrufe, wie der Swisscom oder der Sunrise, fände ich unlässig, wenn ich mit einem Menschen reden kann.
Ja.
Wenn ich in das Restaurant gehe, finde ich unlässig, wenn mich ein Mensch bedient. Wenn ich an einem Schalter stehe, finde ich es cool, wenn ich mit einem Mensch interagieren kann. Das hätte ich gern wieder analog. Da rede ich voll gegen die ganze KI... Scheiße, wo jetzt kommt, dass wir alle Menschen, die eigentlich einen Zweck haben, warum dort ein Mensch ist, durch KI ersetzt. Dort wünschte ich mir analog einen Mensch. Finde ich schon cool.
Ja, das ist, ich habe auch gerade so was KI und Support angeht, auch so meine Erfahrungen gesammelt. Und die sind halt, also, die sind ein Segen für Unternehmen, die möglichst wenig Geld wollen, dafür ausgeben, dass Menschen Support leisten. Weil man kann sich vorstellen, das ist eine teure Sache und darum musst du dich zuerst jetzt mal noch mit einem so einem Bot umschlagen, bis der dann sagt, sorry, aber auf das weiss ich auch nicht und jetzt tue ich dich doch mit einem Menschen verbinden. Es ist einfach nochmal so eine Stufe mehr, die du musst überwinden, oder? Das ist tatsächlich so.
Bei mir muss einfach, das ganze Digitalisieren muss bei mir einen Mehrwert bieten.
Ja.
Und ich hoffe ja eigentlich, dass, jetzt gerade mit so einer EID, ich hoffe, dass man nicht mehr aufs Notariat muss, in ein Buch gehen unterschreiben und mit einem Stempel und, sondern dass man das digital machen kann. Das wäre ja cool. Das finde ich so, das erleichtert mein Leben.
Ja.
Und für das, dort sehe ich ja das Potenzial. Und, ja. Nicht die Überwachung, ja, komm.
Etwas, was mich auch wirklich nie gepackt hat, sind so die digitalen Fotorahmen, falls das die im Begriff sind, wo man dann nicht seine Fotos halt nicht irgendwie auf Papier oder so hat, sondern man stellt so einen Bildschirm irgendwo an und dort rotieren dann so die Bilder durch. Und das finde ich irgendwie uncool. Ich habe wirklich lieber Fotobücher. Ich habe lieber Papierbilder, ich habe lieber Poster, ich habe lieber etwas, wo man richtig aufhängen kann und wo kein Strom braucht, um dass man es anschauen kann. Dort bin ich, glaube ich, bei allen diesen Sachen, die kannst digital mit deinen Fotos machen, finde ich so das ganz klassische Fotobuch oder Album immer noch einfach das Beste. Und ich glaube nicht, dass da irgendeine Alternative dazu wird geben, so schnell.
Wir haben im Kino, bauen wir ja jetzt wieder ein Pop-Up-Restaurant. Das ist ein alter Tanzpavillon aus den 30er Jahren. Und für das Projekt haben wir so Sponsoren gebraucht. Ich habe mir überlegt, wie könntest du das ein bisschen cool machen? Und ich könnte jetzt einfach ein Schild aufstellen, wurde ermöglicht durch, und dann einfach die Sponsoren aufstellen. Aber es ist ja alles so ein bisschen im alten Look. Also ich habe ein altes Röhrenradio mit Bluetooth und so. Cool. Mhm. Und jetzt ist mir am Wochenende ist mir in den Sinn gekommen, eigentlich wäre mega lässig, einen alten Röhrenfernseher zu kaufen, so einen 30 cm Röhrenfernseher, und dort über einen Adapter einen Laptop anhängen und dann auf dem Röhrenfernseher das Sponsorenlogo einblenden. Ja. Es ist wie ein digitaler Bilderrahmen, aber es ist ein alter Fernseher. Das ist der einzige Zweck, den ich jetzt bei so einem digitalen Bilderrahmen sehe, sonst ist das nichts.
Und er flimmert noch und man sieht, wie schlecht.
Er flimmert und es ist unscharf und es ist schlecht. Es geht ja eigentlich nur um den Gag.
Ja, das hätte wiederum Charme. Und es wäre ja auch absolut nicht digital. Also irgendwo käme es dann vielleicht schon digital drauf, aber die Endstufe wäre analog.
Es wäre sehr analog, was dort rauskommt. Und das fände ich irgendwie noch witzig.
Was ich auch muss sagen, dass ich nie so richtig warm geworden bin, ist die ganzen Zeitschriften digital am iPad. Ich finde, eine Zeitschrift am iPad lesen, und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, weil wo das iPad vor 15 Jahren oder bald 16 aufgekommen ist, haben die alle das Gefühl gehabt, jawohl, das ist jetzt die Zukunft von diesen Zeitschriften, von diesen Medien, wo man dann schön, also man Bildschirm liest, und nichts ist daraus geworden. Kannst du das nachvollziehen, warum?
Ich kann nicht das nachvollziehen, warum.
Ja.
Weil, glaube ich, ein Heftchen. Ich lese auch keine Comics auf dem iPad.
Ja, das habe ich auch mal probiert.
Es ist mühsam zum durchnavigieren. Ich glaube, sonst einen Comic kannst du so, wenn du es in der Hand hast, kannst du das auf einen Blick erfassen, auf dem iPad nicht. Und ich glaube, beim Heftchen ist das gleiche Problem. Du willst durchblättern und du willst zwei A4 Seiten sehen.
Genau.
Und
ja.
Nicht müssen innen und raus zoomen. Darum funktioniert es, glaube ich, nicht. Und bei der Zeitung willst du ja den Artikel lesen. Dort brauchst du nicht das Ganze. Ich muss nicht die zwei Seiten sehen, das interessiert mich nicht, sondern ich will den Artikel lesen. Darum funktioniert, glaube ich, die Zeitung mega gut und ein Heftchen mega nicht.
Genau, ich glaube, es ist wirklich das, das ist halt die Grösse von dieser Zeit, von so einer Zeitschrift, wo auch eben so ist, dass du sie gut kannst auf die Knie nehmen und schön die Bilder kannst anschauen und auch etwas in der Hand hast, so das Haptische, das Sinnliche, wo auf eine Art wichtig ist. Und wenn du das Tablet in dieser Größe hättest, dann wäre es ein rechter Prügel. Also das geht einfach nicht. Und darum ist, ja, ist es immer mit allen Aspekten ist es so ein Kompromiss. Und natürlich kannst du reinzoomen und so, aber es ist ein bisschen kleiner, es ist ein bisschen schwerer, es ist ein bisschen weniger elegant und so. Und darum haben die Leute wahrscheinlich einfach nie sich damit können anfreunden. Und das ist auf eine Art noch lustig. Ich finde, und Bücher finde ich auch wirklich, also wenn du siehst, ein Bastion, wo sich gegen die Digitalisierung wehrt, dann ist es gedruckte Buch. Weil es gibt immer noch Buchhandlungen, auch wenn die vielleicht nicht mehr so beliebt sind wie früher, aber es gibt auch Bibliotheken und du kannst auch die Bücher alle digital, online auslehnen und so. Aber die Leute gehen in die Bibliotheken und die Buchhandlung und gerade halt so das die Atmosphäre von der Bibliothek, da siehst du eben halt, es ist halt mehr wieder einfach nur der Inhalt, der irgendwie vermittelt wird, sondern es ist halt das ganze Erlebnis und es ist drumherum und dann kannst du noch die Leute beobachten, die dort Bücher lesen und so und die Gesellschaft geniessen oder vielleicht auch dich darüber aufregen, über all die Leute, die dann dort hocken und so. Aber es ist halt mehr wieder, und das frage ich mich echt, wenn jetzt die Digitalisierung weiterschreiten, fortschreiten und dann mal so etwas wie die Bibliotheken würden verloren gehen oder so, was, was wäre denn, gäbe es einen Ersatz? Würde es einfach ganz verloren gehen? Weil also offensichtlich die sozialen Medien sind ja nicht, die trösten uns nicht drüber weg. Weil das Gute ist an der Bibliothek, ist, dass niemand irgendwie dir seine Meinung sagt zu, was weiß ich was, zum Gendern oder so. Sondern dass du einfach dort kannst, sein, ein bisschen Gesellschaft, aber nicht musst dich politisch betätigen. Und gäbe es irgendetwas, wo da würde in Presse springen, wenn es das tatsächlich irgendwann mal nicht mehr würde geben? Nicht, hä?
Ich glaube nicht. Nein, ich glaube wirklich nicht.
Also vielleicht Restaurant, aber es ist halt, im Restaurant musst du immer noch so ein bisschen etwas konsumieren und es ist so der...
Ja, im Restaurant hast du ja das Gleiche, der Stammtisch ist ja verschwunden.
Ja.
Den gibt es ja auch nicht mehr. Der Stammtisch war eigentlich die Idee gewesen, dort sitzt du an und dann trinkst du deine, ja wahrscheinlich am Schluss dann gleich 6 Bier. Aber das ist, ja, das ist nicht, vom Stammtisch hast du nicht geklappt. Der Stammtisch hat das gesellige Element gehabt und der ist ja verschwunden.
Wieso ist denn der eigentlich verschwunden? Weil die Leute am Abend einfach daheim hocken vor dem Fernsehen, oder warum? Oder vor dem Netflix?
Das weiss ich im Fall nicht, warum der verschwunden ist. Wahrscheinlich, weil du dich, also, ich glaube, der Stammtisch ist wirklich entstanden aus einer Zeit raus, wo sich die Handwerker getroffen haben und du hast den Austausch gehabt für Projekte, was passiert im Dorf, was läuft gerade. Und ich glaube, durch immer mehr Internet, Telefon, Digitalisierung braucht es das wie nicht mehr so. Und du kannst halt, der Stammtisch war, du bist gejassen, du hast deine Zeit dort vertrieben. Das musst du ja wie nicht mehr. Und ich glaube, darum ist er ein bisschen verschwunden. Und eigentlich fände ich es etwas Schönes. Ich würde aber jetzt, glaube ich, auch nicht an einem Stammtisch sitzen.
Oh, um Gottes Willen. Nein, ich bin überhaupt nicht ein Stammtisch-Typ. Aber die Vorstellung davon, dass es das gibt, finde ich eigentlich gut. Die FAZ hat 2016 einen schönen Artikel geschrieben und hat gesagt, die Welt, oder nein, nicht die Welt, aber Deutschland braucht wieder Stammtische und haben gefunden, es sei eigentlich geschuld, ist die Individualisierung von der Gesellschaft, das Fernsehprogramm, die Lust, dass die Leute immer gerade wegfahren, wenn sie drei freie Minuten haben, rennen sie irgendwo hin. Und vielleicht spielen auch die Bierpreise eine Rolle.
Das ja, das kommt wahrscheinlich auch noch dazu.
Könnte sein. Also,
und man darf nicht mehr rauchen.
Ja.
Das glaube ich auch, dass das ein Faktor ist.
Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen... jetzt tönen wir wirklich wie die Boomer, oder? Jetzt ist so eine richtige eine Sendung geworden, wenn ich mir das vorgestellt habe.
Nein, ich finde es gut, dass man nicht mehr darf im Restaurant rauchen. Ich bin dafür, dass man das nicht darf. Aber ja, es sind halt... die Welt hat anders funktioniert da und das ist einfach nicht mehr.
Ja, aber es gibt wie so kein digitales Äquivalent für so gewisse Sachen, wo...
Ein Chat.
Ja, ein Chat ist eben nicht das Gleiche.
Wie hat das geheissen, das erste Phänomen, wo du in den Raum gehen und rumlaufen?
Das hat geheissen Second Life.
Es hat ganz eine einfache Variante davon gegeben. Ich habe es vergessen.
Es hat mal eine Schweizer Variante davon gegeben. Aber ja. Finden wir raus. Und hat jetzt diese Sendung eine Moral? Oder sind wir nicht einfach... Oder was ist? Gibt es eine Erkenntnis? Oder ist einfach die Feststellung, dass wir volles Verständnis haben dafür, für alle Leute, die sich manchmal von der Digitalisierung ein bisschen überfordert fühlen und vielleicht sagen, okay, ich will jetzt aber doch noch können mein Billett zum Automat auslassen, wenn ich gehe Zug fahren und ich will nicht mit Twint zahlen immer, auch wenn ich Twint gut finde, will ich trotzdem das, was übrigens nicht zur Debatte steht, dass man das Bargeld wirklich abschafft, oder was ist es denn?
Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter oder sind in einem Moment, wo wir überfordert sind, ja, mit all dem. Es wird undurchsichtig, es wird unverständlich, wir wissen nicht, wie das Zeug funktioniert. Und dann wünschen wir uns manchmal etwas, wo du einfach einen Knopf drücken kannst. Obwohl, ja, wir Digitalisierung eigentlich voll dafür sind, bei gewissen Sachen, finden wir dann eben gleich wieder, wir hätten es dann gleich wieder einfacher, weil wir wissen nicht so genau, was passiert. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und dann wirklich einfach Misstrauen. Ich glaube, das wächst einfach immer mehr.
Ja, Womit wir wieder auch schon ein bisschen bei diesen Tech-Konzernen sind, wo das Misstrauen natürlich verdienen, auch zu Recht, also was die alles machen und wie die uns mit unseren Algorithmen vielleicht hinters Licht führen, vielleicht einfach dazu bringen, uns selber unsinnig zu verhalten oder so, aber unsere Schwächen, sie nutzen halt unsere Schwächen voll aus. Und da kann man schon vorstellen, dass man sagt, alles was analog ist, ist besser zu durchschauen und hilft uns eher ein bisschen die Welt zu verstehen. Ja. Das verstehe ich schon, dass das fängt wahnsinnig schwierig geworden ist, Durchblick zu haben.
Ja, das wird aber auch immer schlimmer werden in den nächsten 5 Jahren.
Das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhören sagt der Nerdfunk. Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.